whisky24.de. Treffpunkt feiner Geister.
Globalisierung. Eine Bedrohung für uns Whisky-Genießer? Die Globalisierung schreitet immer schneller voran. Es gibt fast keine Waren mehr, die nicht ebenfalls in Asien preiswerter hergestellt werden können als bei uns. Ich möchte heute nicht von den Chancen und der Bedrohung unserer Arbeitsplätze sprechen, die mit der Globalisierung einhergeht. Das können andere vermutlich besser. Mein Augenmerk möchte ich vielmehr auf einen anderen Umstand lenken. Was passiert mit dem Geldstrom, den unsere Textilien- und Gebrauchsgüterkäufe nach Asien lenken? In der Vergangenheit haben wir ja mit den Petrodollars der ölproduzierenden Staaten und der japanischen Automobil- und Elektroindustrie gesehen. Die Petrodollars kamen in Form von Aktienkäufen in unserer Großindustrie wieder zu uns zurück. Das große Paket an Daimler-Aktien, das Kuwait vor mehr als 20 Jahren bei uns erwarb, ist ein schönes Beispiel. Mittlerweile haben sich Japan und die reichen Golfstaaten zu guten Wirtschaftspartnern entwickelt. Wir treiben Handel auf gleicher Augenhöhe. Indien und China sind etwas anders strukturiert. Okay, zwei Inder haben ein gutes Stück unserer europäischen Stahlindustrie sowie White & Mackay gekauft und China will zum Mond fliegen. Einem Thailänder gehört Inverhouse und Morrison Bowmore den Japanern. Wozu Japan und die Golfstaaten 30 Jahre brauchten, schaffen die 2,3 Milliarden Chinesen und Inder in der halben Zeit. Doch kommen wir zum Whisky. Mit diesem stark beschleunigten Wirtschaftswachstum in Asien kommen auch die Begehrlichkeiten der wohlhabenden Bevölkerung auf. Scotch Whisky ist dabei natürlich ein großes Thema. Schließlich war das britische Empire Jahrhunderte prägend in der Region unterwegs. Die Scotch Whisky Industrie hat die Zeichen der Zeit erkannt und drängt auf die neuen Märkte. Während Indien sich noch mit extrem hohen Zöllen vor der verstärkten Einfuhr von Scotch Whisky zu schützen versucht, haben die schottischen Whisky-Firmen ihre Brückenköpfe in Kontinentalchina bereits errichtet. Die Wachstumsraten sind gewaltig. In der Statistik der Scotch Whisky Association zeigt China eine annähernde Verdoppelung des Absatzes. Zugegeben, das Niveau ist noch niedrig und von einem geringen Niveau lässt sich vortrefflich wachsen. Aber die Erfolge sind sichtbar. Das Geld ist in der chinesischen Oberschicht vorhanden und jeder Whisky-Produzent drängt auf die neuen Märkte. Was hat dies für einen Einfluss auf uns? Wann immer ich mich mit den Aushängeschildern der schottischen Malt-Whisky-Industrie, Richard Patterson, Andrew Symington, Gebrüder Lang und Jim McEwan unterhalte, so bekomme ich stets zu hören, dass man auf dem Weg nach Asien ist oder gerade von dort kommt. Bei den Amerikanern ist das nicht anders. Sei es Max Shapiro von Heaven Hill oder Lincoln Henderson von Brown-Forman. Asien steht ganz hoch auf der Prioritätenliste. Freuen wir uns am Erfolg dieser Firmen. Sie investieren viel Geld in diese neuen Märkte und der Erfolg sichert den Bestand und die Innovationskraft dieser Unternehmen. Aber Scotch Whisky muss Jahrzehnte im Fass lagern, bevor wir ihn genießen wollen. Und eine größere Abnahme, auch jüngere Malt Whiskys, kann zu einer Verknappung führen. Im The Whisky Forum auf unserer Homepage haben wir das bereits länglich diskutiert. Herausragende Single Malt Whiskys werden öfters zu Bananenware. Bananenware? Dieser Begriff sagt Ihnen nichts? Es gibt einen alten Witz aus der DDR. Warum ist die Banane krumm? Weil sie immer einen Weg um die DDR herumnimmt. Die schottischen Brenner haben in den 90er Jahren gewisse Wachstumsraten in ihre Produktionen eingerechnet. Sicherlich wurden nach dem Fall der Sowjetunion die Zahlen nach oben korrigiert. Aber ob man Milliarden durstiger Asiaten mit eingeplant hat? Ich habe da meine Zweifel. Eine weitere Hiobsbotschaft kommt aus einer anderen Ecke der Globalisierung. In den USA hat man einen deutlichen Anstieg des Angel's Share, also des Anteils des lagernden Whiskys, der aus dem Fass verdunstet, festgestellt. Dieser Trend ist seit rund 5 Jahren deutlich messbar. Über die Ursachen dieses Trends haben die Amerikaner noch keine Vermutungen angestellt. Wenn dieser Trend jedoch in der globalen Erwärmung begründet liegt, da können wir weinenden Auges zusehen, wie mehr und mehr Whisky während der Lagerung in Schottland und USA verdunstet. Die Jahre 1997 und 1998, bekannt wegen der globalen Waldbrände unter dem Beinamen die Jahre des Feuers, markieren einen besonderen Punkt in der Erderwärmung. Während dieser Jahre sprang die Weltdurchschnittstemperatur um 0,3 Grad nach oben. Und da die Verdunstungsrate von Alkohol im Rohwhisky mit steigender Temperatur zunimmt, könnten die verkaufbaren Whiskyvorräte mit der globalen Erwärmung verstärkt abnehmen. Artback 25 Jahre, Macallan 18 Jahre Sherryfass und andere wichtige Spezialitäten sind in Deutschland zu den oben beschriebenen Bananenwhiskys geworden. Nur mit zusätzlichem Aufwand, was die Flaschen verteuert, können wir diese Produkte importieren und weiterhin anbieten. Es scheint, als ob das zuletzt erstarkte Deutschland auf der globalen Whisky-Landkarte wieder etwas verblasst. Doch nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Noch betragen die Whisky-Zölle in Indien 525% und die absolut abgesetzte Whisky-Menge ist in China mit 27 Millionen Flaschen, das ist Stand 2007, noch gering. Auch der Rückgang im Absatz von Blended Whisky hilft die Reserven der Malt-Whisky-Brennereien zu schonen. Wer sicher gehen möchte, sollte sich einen Teil der für die kommenden Jahre geplanten älteren Malt-Whiskys vielleicht schneller kaufen. Deutschland als Ganzes könnte für die Schotten uninteressanter werden. Die beste Strategie gegen diese Verknappung ist jedoch ein nicht ganz so eng gefasster Geist. Warum muss es immer Macallan 18 Jahre Sherryfass oder Artback 1977 sein? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Glenfarclas 25 Jahre und Port Ellen 1979 sind ganz prima Whiskys, die einen Vergleich auch im Preis mit den erstgenannten nicht zu scheuen brauchen.